Herzlich willkommen zur Reifeprüfung und zwar der Folge Nummer, ja, jetzt kommen wir. Wieland, also, was schätzt du, in der wievielten Folge sind wir mit unserem Podcast?
Also wir sind ja auf jeden Fall über den 50, wahrscheinlich noch nicht an den 60. Ich würde jetzt sagen 56 oder so.
Yay, Volltreffer.
Ja?
Ja.
Ach komm, komm.
Gut, kriegst einen ausgegeben.
Nicht schlecht.
Also, wir sind in der 56. Folge unseres Podcasts Klausurrelevant, dem Ernährungswissenschaftspodcast der Fachhochschule Münster. Und wie immer sitzen wir hier zusammen und immer noch in meinem alten Büro, obwohl das neue schon gestrichen und fix und fertig für den Einzug ist, habe ich es immer noch nicht geschafft mit dem Umzug. Und das Ende des Jahres nähert sich.
Mhm.
Aber das wird kommen. Also ich habe ganz, ganz fest vor, das bis Ende des Jahres zu schaffen. Aber es ist einfach so viel passiert bei uns beiden. Bei mir, Guido Ritter, für Sensorik, Lebensmittelrecht und nachhaltige Produktentwicklung an der Fachhochschule Münster und?
Und mir, Wieland Buschmann. Ich bin jetzt mittlerweile auch Mitarbeiter hier an der FH seit dem 1.8. und bin mit einer halben Stelle Koordinator des Food Labs. Also sorge dafür, dass oben die Praktika stattfinden können für unsere Studis und dass wir halt eben auch Projektideen dort praktisch verwirklichen können. Und mit meiner anderen Hälfte arbeite ich in einem veganen Food Startup, Novel Vegan Crafts. Ja, ist spannend auf jeden Fall. Öffentlicher Dienst und Startup. So, ja. Ne? Das ist manchmal holt einem das eine mehr ab, ja. Das andere holt einen wieder so ein bisschen runter. Das ist ganz, ganz nett, aber auch anstrengend.
Ja, Diener zweier Herren.
Ja, genau, ja. Richtig.
Ja, eigentlich sollte man das vermeiden, wenn man irgendwie in den Job reingeht, dass man gleich sozusagen zwischen die Stühle kommt.
Ja.
Jetzt verstehen wir uns sozusagen zwischen FH Münster und NVC, einem anderen Arbeitgeber, uns sehr gut, dass das eigentlich der Spagat vielleicht irgendwie auch gelingt.
Ja.
Aber trotzdem ist es natürlich eine Herausforderung und ich Hut ab, dass du das alles so hinkriegst, wie du es im Moment hinbekommst.
Ja.
Bei all dem, was im Moment anliegt, also wir haben im Vorgespräch schon gesagt, ja, eigentlich könnten wir eine eigene Folge zu dem machen, was in den letzten 4 Wochen hier wieder alles so passiert ist.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, und ich habe mir ja ausgerechnet eigentlich, wenn ich jetzt hier arbeite, dass wir öfter und regelmäßiger zum Podcasten kommen, aber es ist irgendwie fast noch schlimmer als vorher. Also seht's uns nach, wenn die eine oder andere Folge mal ein bisschen länger dauert, aber wenn wir uns dann die Zeit nehmen, dann kommt auf jeden Fall was Schönes bei raus. Ja. Und das haben wir letztens ja auch wieder rückgespiegelt bekommen durch eine Hörerinnenmeldung. Ich meine, Lotte war das, ne?
Ja.
Lotte hatte uns geschrieben und was ich sehr schön fand, hat sie gesagt, sie ist erst seit einem halben Jahr auf uns gestoßen als Podcast,
ja,
und hatte lange gesucht, was also nach einem Podcast, der auch so mit Kulinarik zu tun hat, aber auch mit dem Schwerpunkt Sensorik.
Ja.
Und da scheint es wohl so zu sein, dass wir fast so, ich will mal vorsichtig sagen, eine USP haben,
ja,
dass wir so unter den Ernährungswissenschafts- oder Ernährungspodcasts ein Podcast sind, der halt einen großen Schwerpunkt auf Sensorik setzt.
Ja.
Und vielleicht bietet ja auch diese Rückmeldung und andere so den Anstoß, das noch ein bisschen mehr zu vertiefen, ne?
Ja, und wir hatten noch mehr Rückmeldungen bekommen und
ja,
das möchte ich gerade mal verbinden, auch mit meinem Highlight der letzten Wochen. Das war die Deutschen Sensoriktage in Fulda, Anfang November gewesen. Und dort waren eine Reihe von unseren Hörerinnen und Hörern auch anwesend. Das fand ich ganz toll, dass also auch Studierende aus Fulda mich nochmal drauf angesprochen haben und auf unseren Podcast und auch uns gerne einladen würden. Das ist ja dann auch jetzt schon in der Mache sozusagen, dass wir versuchen, auch mal ein bisschen on Tour zu gehen oder Menschen auch mit einzubinden in unseren Podcast, die mit Ernährung tolle Geschichten zu erzählen haben und sich entweder an der Hochschule oder im Job irgendwie heraustun, weil sie dann besonders ernährungskulturell unterwegs sind oder mit ihren Fächern in der Fachhochschule da einiges dann zu erzählen haben. Und ja, da sind wir auf Rotraud Pichner gestoßen, die uns bestimmt dann einiges zum Thema Lebensmittelsicherheit erzählen kann. Jetzt Dekanin, aber auch für Lebensmittelsicherheit, Mikrobiologie, zuständige an der Fachhochschule in Fulda, wo die Studierenden gesagt haben, das wäre doch toll, wenn wir das mal zusammen irgendwie machen würden. Und Jan Makurat, unser Kollege und Zimmernachbar.
Ja, vom Foodlab.
Vom Foodlab im vierten Stock, der sich mit Notfallversorgung und Ernährungssicherheit und
humanitäre Hilfe
vor allem ja auch beschäftigt. Sind wir jetzt auch am Schauen. Also viele Anregungen, die wir bekommen haben. Die deutschen Sensoriktage waren fantastisch gewesen, tolle Beiträge und das Netzwerken und die vielen Menschen, die man da trifft, ist einfach klasse. Nächstes Jahr, 2025, werden sie dann in Bremen stattfinden, auch wieder im November. Also wer noch mal einsteigen will in diese Community von den Menschen, die sich mit Genuss und Sensorik und der Wissenschaft, wie man das messen und prüfen und bewerten kann, beschäftigen will, sei herzlich eingeladen von der Deutschen Gesellschaft für Sensorik.
Ja, und da habe ich noch eine Ergänzung dazu. Es ist ja auch ein ganz spannendes Programm, was die DG Sens jetzt aufgelegt hat. Das habe ich vom Dirk letztes Mal beim ersten Arbeitstreffen Arbeitskreis Nordwest in Osnabrück überhaupt erst kennengelernt, und zwar, dass es ein Mentee-Programm gibt. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Das habe ich jetzt auch einem Studierenden aus den Praktikas, den Ersti-Praktikas schon ans Herz gelegt, weil er Sensorik sehr, sehr interessant findet und dort in die Richtung auch beruflich gerne gehen möchte. Und dieses, ganz kurz gesagt, dieses Mentee-Programm ist für alle, die Mitglied der DG Sens sind, und für euch, wenn ihr Studierende seid im Ernährungsbereich beispielsweise, könnt ihr auch relativ mit wenig Kostenaufwand mit so einer Jahresmitgliedschaft dort Mitglied werden und habt dann eben Zugriff auf dieses Mentorenprogramm Mentee und werdet dann eben von einem Mentor aus dem Bereich Lebensmittelwirtschaft und Sensorik so ein bisschen karrieremäßig an die Hand genommen. Ne? Und das ist ja, und das sage ich jetzt mittlerweile auch immer den Studierenden, für Ökotrophologen ganz wichtig, Netzwerke aufzubauen und sich so seine Unterstützer so ein bisschen ranzuziehen oder an sich zu binden, dass man halt nach dem Studium dann jobperspektivisch da auf tolle Jobs und vielleicht auch mit einem guten Einkommen dann irgendwann.
Ja, unbedingt. Kommt. Also es soll ja ein Einkommen soll auskommend sein.
Ja.
Und diese Netzwerke in im Bereich Ernährung, Ernährungswissenschaften, Ernährungswirtschaft, die Welt ist klein, ja. Mhm. Also gerade so, wenn wir uns Deutschland oder vielleicht sogar Europa anschauen, also es ist überschaubar und man trifft sich immer wieder. Und es ist tatsächlich so eine Familie, gerade in der Sensorik, wenn man sich darauf spezialisiert, das macht doch das Schöne da aus. Wir haben noch Rückmeldungen bekommen von Markus, der uns erneut wieder tolle Themen auch vorgeschlagen hat, die wir demnächst wieder aufnehmen werden. Und Gerd hat uns geschrieben.
Ja.
Eine lange E-Mail mit sehr persönlichen Eindrücken zum Thema Frisch unserer letzten Folge.
Ja, und dabei habe ich dann so im Nachhinein, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, die eigentlich wie immer Spaß gemacht hat mit dir, dann so ein bisschen rückgespiegelt bekommen, so aus dem eigenen Familienkreis. Ja, war jetzt nicht so eure dolze Folge, irgendwie frisch, finde ich nicht so spannend. So, ne? Aber man sieht, kommt auf die Leute an, die zuhören, ne? Gerd fand es höchst spannend, diese Frischfolge zu hören.
Und wurde direkt getriggert, weil er auf dem Weg nach Hause frisches Obst im Auto hatte und dann diese Gerüche und Aromen sozusagen, die herbstlichen Erntearomen von Quitte und Apfel dann wunderbar beschrieben hat. Und tatsächlich ist da enorm viel dran. Und das hat auch bei mir sofort was ausgelöst wieder.
Ja.
Also wenn man über Gerüche spricht und dann direkt eine Geschichte oder dann macht man diese Zeitreise, diese Marcel Proust so schön beschrieben hat, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wo man dann wirklich in eine andere Welt entweder in der Zeit zurückversetzt wird oder an einen anderen Ort plötzlich und da sich wiederfindet. Ja.
Und Sensorik ist pure Emotionen eigentlich, kann man sagen. Ne? Ja. Das ist ja immer, du bist ein guter Sensoriker, wenn du einfach viele Erinnerungen hast, auch an geschmackliche und geruchsmäßige Komponenten. So, ne? Und wenn du dich damit viel auseinandersetzt und die Sachen eben wiedererkennst, so an den Sachen dann irgendwie verknüpfst.
Ja. Positiv wie negativ kann das sein. Mhm. Wir können Präferenzen ausbilden, indem wir da ganz stark positiv dann getriggert werden. Der Exposure-Effekt, dass wir, wenn wir ganz häufig dem ausgesetzt werden, das dann auch immer angenehmer finden, obwohl vielleicht andere Menschen das als eklig oder unangenehm sehen. So bilden sich die unterschiedlichen Ernährungskulturen aus, dass also wir Käse toll finden und in Japan das aber ganz furchtbar als verdorbene Milch gehandelt wird. Ja. Das sind dann Präferenzen, die sich da ausbilden können. Es können aber auch Aversionen sein, die über Geruch dann getriggert werden, weil man plötzlich sich an den Zahnarzt erinnert, der den gleichen Geruch in seinen Räumen hat und man irgendwo ist und denkt, ach du lieber Himmel, hier riecht es ja wie Zahnarzt oder wie Krankenhaus oder keine Ahnung. Also das sind so Dinge, die mich vor allem triggern. Ja. Mhm. Wobei ich eigentlich mittlerweile einen guten Zahnarzt habe, muss ich sagen. Also,
das ist wichtig, einen guten Zahnarzt zu haben.
Ja, das ist so Vertrauenssache, ja. Mhm. Absolut. Also es gibt kaum einen Arzt, wo ich so auf Vertrauen setze, wie beim Zahnarzt. Mhm.
Absolut.
Absolut. Und da bin ich ganz froh. Also das hat geklappt. Aber als Kind tatsächlich, also es ist lange, lange her, dass ich mal einen nicht so guten Zahnarzt hatte. Und das war als Kind. Aber die Kinderzeit, die prägt einen dann ja doch.
Ja.
Und dann reift man so heran, sozusagen. Ja. Und da wären wir dann auch schon bei unserem Thema unserer Folge.
Ja, ganz kurz noch. Ich wollte auch noch was erzählen.
Ach so, dann los.
Ich war ja in Frankfurt. Und zwar auf der Food Ingredients Europe Messe.
Mensch, das hatte ich ja schon fast wieder verdrängt.
Ja, und das war ja früher deine Hausmesse, hast du mal gesagt, ne?
Ja, die Food Ingredients Europe, die FIE, die in den 90er Jahren gestartet ist, damals in Frankfurt. Dann gab es mal auch Paris und London als Standorte, immer im Wechsel. Und als ich noch für Süßstoffe zuständig war, bei der Firma Höchst damals, da war ich öfter auf diesen Messen gewesen und habe dann Standdienst gehabt. Also das war sehr banal, aber auch unglaublich lehrreich gewesen, mit vielen Menschen zu tun gehabt. Auch da hat man wieder sofort gesehen, also der ganze Ernährungsbereich hängt an, wenn man sich für ein Thema interessiert, die Menschen sind's.
Ja.
Die Menschen sind's, die dann so ein Thema auch nochmal spannend und besonders machen und selbst in so einem banalen Bereich wie Süßungsmittel war es am Ende dann auch die Geschichten, die Emotionen und so weiter, die einen dann prägen. Ja.
Ja, und ich fand es jetzt relativ spannend, um zu gucken, was ist denn gerade so ein bisschen Trend in der Szene an Zusatzstoffen, Inhaltsstoffen und so weiter. Wo entwickelt sich so die Reise so ein bisschen hin gerade im Moment und wo hat sie sich schon wieder wegbewegt von?
Ja.
Und ich war ja mit der Brille auf, dass mein Auftrag war, nach Hanf- und Ölsaaten zu suchen für unseren neuen Workshop im nächsten Jahr von New Food Systems. Und ja, habe nicht so arg viel gefunden. Also es war jetzt nicht so der Aufreißer, das Thema Hanf zum Beispiel, Hanfprotein oder Saaten oder Presslinge, was auch immer man aus Hanf machen kann, ist trotzdem ein spannendes Produkt. Wir werden uns dem mal experimentell nähern im Food Lab in der nächsten Zeit, um zu schauen, was haben wir da so für Ideen. Und was aber wohl anscheinend jetzt gerade die heißeste Sache ist, ist Mykoprotein. Also letztendlich Protein auf Pilz- oder Pilzmycel-Basis. Und da durfte ich auch was probieren an einem Stand. Da gab es einen Impulsvortrag und gleich so ein paar Muster. Dann habe ich es mal in roh probiert und in angebraten. Und es wirklich, also von der Farblichkeit sieht es aus wie ein Hühnerfleisch, Hühnerbrust.
Ja.
Wie eine gegarte oder gebratene Hühnerbrust. Und es ist wirklich fast geschmacksneutral. Es hat noch so ein paar an den Seiten vielleicht so eine leichte Bitterkeit, ne, wenn es jetzt ungewürzt ist.
Ja.
Aber die Faserigkeit ist enorm.
Ja.
Und das ist schon so vom Mundgefühl her wahnsinnig ähnlich. Und es ist wohl auch so, dass teilweise auch eben größere Fastfood-Ketten, Burger King, Kentucky Fried Chicken, sowas auch schon in ihren Plant-Based-Produkten mitverarbeiten. Mhm. So, also scheint das Mykoprotein schon mit eins der Themen gerade zu sein, die so die Welt Plant-Based und vegan bewegen.
Mhm. Ja, ist auch ein spannender Bereich, also Pilze. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon eine ganze Folge mal zu gemacht haben.
Nein, da wir haben mal drüber geredet, ja.
Aber die, das könnte man nochmal aufnehmen, weil die Entwicklung hin auch zu Pilzmyzel-Nutzung, also nicht nur das, was wir üblicherweise als Speisepilz so über dem Boden abernten und dann, also schon lange kennen traditionell, das, was in die Küche einarbeiten, sondern das, was im Boden wächst.
Ja.
Ja, dass wir das nutzen. Das ist ja das, was jetzt bei der FIE, hast du gesagt, jetzt ganz neu da auch mit dabei
genau, ist. Genau. Und mit auch eins der Vorteile ist natürlich auch immer ein Isolationsprozess, das Protein dann her, eben daraus zu gewinnen. Also es ist schon ein industriell verarbeitetes Produkt, aber halt eben nicht so hoch verarbeitet wie beispielsweise ein Texturat, was nochmal durch einen Extruder unter Hitze und Druck gepresst werden muss.
Ah ja. Wie hoch ist irgendwas verarbeitet? Da bin ich jetzt schon ein paar Mal drauf angesprochen worden, auch in den letzten Wochen. Das Thema hoch verarbeitet, wenig verarbeitet. Also ich bin da, also würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass man da so einen Unterschied dann auch machen kann. Also auch das Pilzmyzel, wenn man das im Fermenter dann produziert. Ja, das kannst du jetzt so zu Hause im Moment nicht machen.
Kann man nicht machen, ne? Das ist so.
Und dementsprechend würde ich da auch von einem stark verarbeiteten Produkt reden. Aber Brot als Lebensmittel ist auch hochverarbeitet. Ja, also wo machen wir die Grenze auf zu dem, was ist da positiv dran oder negativ oder so.
Aber eine spannende Folge wäre das mal wert, uns diesem Thema zu widmen. High Processed Food
ist im Moment in der Diskussion, kann man da eine Definition finden, kann man das irgendwie unterscheiden, was hat das mit unseren Volkskrankheiten zu tun, Übergewicht, Diabetes und so weiter, die ernährungsmitbedingt sind. Das ist im Moment tatsächlich eins der ganz spannenden Themen auch in der Ernährungswissenschaft, ja. Vielleicht wieder eine Folge.
Ja.
Mensch, wir hüpfen von Themen der Folgen zu folgen. Ich würde gerne aber dann, wenn das so nochmal...
Ist in Ordnung, ich bin soweit durch.
Dann würde ich gerne einsteigen in das Reife-Thema, weil ich in der Vorbereitung nochmal ein bisschen mehr Gedanken zu gemacht habe. Wir waren in der letzten Folge mit Frische stehen geblieben, dass das ja so ein unglaublich positiver Begriff ist und stark aufgeladener Werbung auch ist, frische Lebensmittel und jetzt besonders frisch und wird überall genutzt als Begrifflichkeit und ist auch sehr, sehr positiv besetzt. Und auf der anderen Seite Reife ist dann eher so eine etwas tröge Beschreibung von Lebensmitteln. Und ich weiß gar nicht, ob das so ein Gegensatz ist. Frisch und reif.
Glaube ich auch nicht, weil wenn ich was, gerade vielleicht dazu ein Beispiel. Ich habe gestern Mangos gekauft.
Ja.
Da stand drauf erntereif.
Ja.
Ja. Und das wäre ja für mich dann reif und frisch zugleich letztendlich.
Genau.
Weil wenn ich die dann noch länger liegen lasse, ist ja überreif letztendlich. Also da haben wir schon mal so einen unterschiedlichen Terminus vielleicht unter dem gleichen Begriff, der sich da überreif, erntereif, unreif.
Genau, da wäre eher so der die Abgrenzung. Also ich würde es nicht zu frisch ziehen zwischen reif und frisch, sondern zwischen unreif und reif und überreif, dass da hier eher ein Gegensatz oder eine Unterscheidung auch zu machen ist.
Ja.
Ja, und reif, da sind mir so Gedanken gekommen. Ich gucke am allerersten Mal immer zuallererst sozusagen bei dem Journal Kulinär rein von Martin Würzer-Berger und Thomas Wilges, die ein wunderbares Journal herausgeben, eine Zeitschrift oder ein Journal, das sich mit Kulturthemen rund um Ernährung beschäftigen, aus wissenschaftlicher Sicht, aus handwerklicher Sicht. Und natürlich haben sie auch eine Ausgabe zum Thema Reifung als Kulturleistung.
Ja.
Und da steckt tatsächlich unglaublich viel drin. Dinge reifen zu lassen bedeutet, wir essen sie nicht gleich auf, sondern wir lassen sie liegen. Und die Kulturleistung liegt dann auch schon drin, unserem ersten Instinkt nicht nachzugeben, sofort uns das einzuverleiben, ja, sondern zu sagen, dem gebe ich Zeit in der Hoffnung und in der Perspektive, dass da noch was Besseres draus wird.
Ja. Geduld.
Genau. Reifung hat also mit Zeit, mit Geduld zu tun und wird in der Regel belohnt. Ja, und diese Dimension Zeit, die in der Lebensmittelindustrie eine unglaublich große Rolle spielt, wo unglaublich viel auch investiert wird, um Prozesse abzukürzen, schneller zu machen, da geht eine ganze Menge auch an Qualität von Lebensmitteln verloren, wenn man das abkürzt sozusagen. Ja. Also Zeit ist da bei vielen Prozessen unglaublich wichtig, um Geschmack und Bekömmlichkeit hinzukriegen.
Und es ist fast schon, wo du das sagst, auch mit Geduld und es vielleicht wird und hoffentlich wird was Besseres draus, ist ja fast ein philosophisches Thema. Also auch wenn ich eine Idee, die ich habe, reifen lasse.
Ja, natürlich.
Und nochmal so durchzudenken und ist das wirklich so, ne?
Ja, frische Ideen sind manchmal ganz, ganz spannend und innovativ und so weiter, aber manche muss man dann auch nochmal reifen lassen, um alle Aspekte und um auch die Qualität der Idee vielleicht auch nochmal steigern zu können und dann den Genuss auch steigern zu können. Also Reife hat viel mit Geduld, mit Zeit, mit auch philosophischen Aspekten, ist auch ein bisschen der Geschmack des Vergehens, der Vergänglichkeit.
Ja, reizvoll, es ist so ein schmaler Grat.
Es ist ein schmaler Grat, weil es gibt die Überreife und dann ist es verdorben, dann ist es vielleicht sogar tot. Ja, und auch im Tod steckt ja auch noch eine, ja, ist mit dem Tod die Reife dann zu Ende? Fragezeichen. Nicht unbedingt. Wir haben ja viele Lebensmittel, die wir dann sterben lassen, um sie dann sozusagen nochmal über Reifung weiter zu bekömmlicher zu machen.
Da musst du mir jetzt mal ein Beispiel geben.
Ja, Tiere.
Ja, okay.
Fleisch. Also auch da das Nachreifen lassen nach dem Tod.
Ja.
Und das Spannende ist, dass Reifung auch viel mit dem Tötungsprozess auch zu tun hat. Also gerade im tierischen Bereich, wenn ein Tier inhuman getötet wird unter Stress oder Qualen oder so, dann ist dann das Produkt, was nachher rauskommt, auch mit Reife nicht mehr zu retten. Weil dann tatsächlich unangenehme Aromen mitkommen, dass es der beschleunigte Abbau der Nährstoffe dann vonstatten geht. Man sieht das bei Rindfleisch, bei Schweinefleisch und so weiter. Ja. Dass also es ist enorm drauf ankommen, dass es eine Tötungsart ist, die also möglichst stressfrei abläuft, sodass der über den Tod hinausgehende Reifungsprozess dann auch entsprechend optimal ablaufen kann. Wer das sozusagen im Moment auch besonders thematisiert, ist im Bereich Fisch. Da hatten wir ja auch einen Fischworkshop gehabt.
Ja, stimmt. Low in Food.
Ja. In einem Forschungsprojekt, wo es darum geht, Qualität von Fisch nochmal zu bewerten und hatten ganz tolle verschiedene Fisch Vergleiche auf dem Tisch liegen gehabt. Und ich hatte mir ja gewünscht, dass wir auch Igijeme-Fisch mit verkosten. Also eine Tötungsart, die auch besonders stressfrei für den Fisch abläuft, weil wir mittlerweile wissen, dass auch Fische Schmerz empfinden können, dass auch Fische leiden können, wenn sie getötet werden, wenn sie ersticken meinetwegen, was also bei ganz vielen Fischen der Fall ist, die wir kaufen, dass sie einfach auf Eis gelegt werden und dann über Stunden dann tatsächlich erstmal ersticken und die Qualität des Fleisches, des Fischfleisches ist dann auch schlechter als mit dem sehr rapiden und schnellen Töten des Igijeme, wo die Japaner sozusagen das optimiert haben, um wirklich stressfrei das Ganze zu machen.
Ist ja mal zum Beispiel auch nicht geeignet für die Massen. Schlachtung von Fisch.
Ja, aber hat auch was mit Wertschätzung und mit Zeit zu tun.
Ja,
ja, also die massenhafte, schnelle Zucht von Tieren und das schnelle Töten und in der Form, dass es also massenhaft passiert, und der Bezug verloren geht und von Maschinen und so weiter fördert nicht jetzt, dass wir da auch qualitativ hochwertige Produkte am Ende haben.
Ja, absolut.
Ja, also von der Seite her ist Reifung auch so ein bisschen der Geschmack des Vergänglichen.
Mhm.
Das ist mir so ein bisschen nochmal bewusst geworden, weil es natürlich über den Punkt manchmal hinausgeht, wo wir sagen, na, das ist jetzt die ganz optimale Frische, sondern es geht schon in den Bereich rein, dass Aromen kommen, die schon den Abbau der Nährstoffe signalisieren.
Vielleicht schon so ein bisschen, ich denke, muss da an eine Birne denken. Mhm. Wenn eine Birne, das geht ja viel schneller als bei einem Apfel, wenn eine Birne überreif wird. Aber so in dem Moment, wo sie es schon so ein bisschen leicht alkoholisch schmeckt, aber noch nicht so richtig drüber, da ist die dann optimal saftig und lecker. Ne?
Ja.
Andere aber wiederum, andere Menschen mögen das total gerne, eine noch harte Birne zu essen oder eine harte Kaki zum Beispiel.
Ja, also bei uns in der Familie geht das ganz, ganz deutlich durch die Familie durch auseinander.
Ja.
Meine Frau ist also knackig und feste Textur bei Obst ist für sie das absolute Muss.
Ja.
Wo ich sage, das ist ja noch unreif. Ja, und wir sind tatsächlich in Deutschland, haben wir uns dran gewöhnt, sehr auch bei, gerade bei Bananen, in Richtung grüne Bananen zu gehen, also unreif als den optimalen Zeitpunkt des Kaufs dann zu haben. Und wenn dann Bananen vollgelb oder schon erste bräunliche Stellen haben, was ja eine optimale Reife dann auch wäre, wird von vielen dann auch abgelehnt, dass sie sagen, also im Supermarkt, Mensch, kann ich nicht mehr einkaufen, weil ich kann es ja nicht mehr zu Hause jetzt lange lagern oder so. Und das ist also, gerade im Obstbereich sehen wir da auch, dass da deutlich unterschiedlich bewertet wird, was denn die optimale Reife sozusagen ist.
Ja.
Aber die Aromen, die sich dabei ausbilden, das, was also sozusagen da zusätzlich noch an Geschmack passiert, häufig auch in der Richtung Bekömmlichkeit, durch diesen ersten Abbau des Produktes, entweder durch Enzyme, also lebensmitteleigene Enzyme, das Fleisch reift, durch Proteasen dann einfach durch das Abhängen dann auch eine einfachere Struktur dann bekommt, die ersten Aminosäuren sich bilden, mehr Umami dann auch geschmacklich da erkennbar wird, man besser an die Proteine auch rankommt und so weiter. Genauso bei dem, dass wir Milchprodukte über Fermentation und dann vergären lassen, Brot, das über lange Zeit sozusagen die Stärke aufschließt, weil es dann lange Garzeiten dann hat und dann, wenn wir dann noch Sauerteig mit dabei haben, dass dann also sehr, sehr bekömmliche Produkte durch diese lange Zeit dann auch entstehen. Also Bekömmlichkeit spielt dadurch, dass es Dinge abbauen. Und da haben wir Enzyme, das sind die Lebensmittel eignen. Diese Enzyme können wir aber auch von außen noch sozusagen noch triggern und zugeben und und vervielfältigen mit Enzymmaschinen, Mikroorganismen, Pilze, Bakterien. Und dann kann man das Ganze sogar noch beschleunigen oder sogar noch vervielfältigen, was da an Abbauprozessen kommt. Und gerade im Brotbereich, viele Menschen sagen ja so, ach, so alte Sorten kann ich viel besser vertragen. Quasi, kennst du das auch?
Ja. Oder alte Apfelsorten auch bei Apfelallergikern.
Ja, da ist auch was dran. Mhm. Ja, aber bei Brot ist es häufig so, dass dann gesagt wird, ja, das also so Emma und Dinkel kann ich besser vertragen. Ich bin ja glutenunverträglich. Und ja, eigentlich ist es Quatsch, weil im Dinkel genauso viel Gluten drin ist im Emma und auch die alten Sorten und über die Jahre weg sich der Glutengehalt nicht verändert hat. Was aber tatsächlich sich verändert hat, ist, dass bei alten Sorten, die häufig von Biobäckern benutzt werden, dann dem Ganzen mehr Zeit gegeben wird. Also der Verarbeitungsprozess ist häufig bei den alten Sorten aufgrund dessen, dass es von Handwerkern eingesetzt wird, die alte Sorte, dann auch mit Geduld und Zeit verbunden, was zu bekömmlicheren Produkten führt.
Ja.
Ja, und das hat dann mit dem Gluten nichts zu tun, sondern mit dem Abbau der FODMAPs. Ja, der also oligomeren Kohlenhydrate, die wir da noch mit drin haben.
Ja. Ganz, ganz spannend, was mir jetzt eingefallen ist zum Thema Reife aus meinem alten Fachgebiet der Konditorei, sind braune Lebkuchen. Und der Lagerteig, das war lange Zeit Usus, ist es weniger geworden. Es gibt spezialisierte Betriebe, die das noch machen, aber die setzen im Oktober schon den Lebkuchenteig an.
Ach was.
So. Und der besteht maßgeblich, also da sind noch keine Gewürze drin und noch keine Triebmittel. So, der besteht dann lediglich nur aus Weizenmehl, Roggenmehl, also ein Viertel Roggenmehl macht man in den braunen Lebkuchen rein, damit er noch ein bisschen herzhafter und so ein bisschen kerniger schmeckt.
Ja.
Und Honig. Fast 1:1 Mehl zu Honig-Verhältnis. Also wirklich sehr, sehr viel Zucker drin in so einem Lebkuchen. Und warum man den Lagerteig macht, ist, erstens mal, wenn man den dann kühl lagert und dunkel, verdirbt er nicht, weil er so einen hohen Zuckeranteil hat.
Ja.
Und über diese lange Zeit kann sich der Zucker richtig lösen.
Ja.
Und aber auch, es passieren schon Abbauprodukte von Milchsäurebakterien in diesem Teig, der den Teig einfach auch noch viel aromatischer macht nachher. Und das passiert halt nur mit diesem Lagerteig. Du kannst auch die braunen Lebkuchen frisch machen.
Ja.
Aber dann hast du halt eben diese ganzen Effekte nicht.
Ja, ja.
So, und das wurde eben so gemacht. Da hat man dann die ganze Menge Teig schon für den Winter schon angesetzt.
Ja.
Und musste dann nur noch, wenn man die abbacken wollte, vorher halt eben Gewürze und die Triebmittel, Pottasche, Hirschhornsalz, separat hinzufügen und dann eben ausformen und backen.
Ah, guck an, dann fängt sozusagen die Weihnachtszeit in der Konditorei schon viel, viel früher.
Genau. Dann, wenn die Dominosteine in den Regalen liegen. So war es wahrscheinlich dann auch schon früher, dass man so angefangen hat.
Ja, spannend. Also ich freue mich auch jetzt schon auf den Domstollen.
Mhm.
Das ist bei uns so jetzt in der Adventszeit der Klassiker. Es wird also Stollen in Mainz hergestellt, in der Krypta des Doms sozusagen dann gelagert wird. Ich glaube, das wird nicht mehr so gemacht.
Mit Weihraucharoma.
Ja, genau. Da warte ich ja noch drauf, dass Weihraucharoma tatsächlich auch nochmal in Lebensmittel auch eingearbeitet wird.
Mhm. Okay, na gut.
Weihrauch, Myrrhe, ja, warum nicht? Also ich finde es, also mich würde es sehr triggern.
Beseelt bist du danach.
Beseelt, genau. Ja. Das waren meine ersten psychotrophen Erfahrungen gewesen, die ich als Kind gemacht habe. Ja klar, in der katholischen Kirche da mit dem Weihrauch.
Wenn du da eingenebelt wirst, ja.
Ja, ja. Mhm. Und als Messdiener hast du da die volle Dosis abgekriegt. Ja. Das hat einige dann umgehauen. Ja. Ja, auf nüchternen Magen morgens irgendwie als kleiner Junge da erstmal eine volle Ladung. Und ich weiß nicht, was da alles noch drin war. Also das hat schon bewirkt, dass man auch dann Engel und alles gesehen hat.
So. Ja, ja. So funktioniert das also.
Ja, ja. Und das, also es triggert mich heute noch mit diesem Weihrauch. Ich finde das immer noch cool. Ja, und bei dem Domstollen ist es so, dass meine Mutter uns dann versorgt mit Domstollen. Ja, weil der dann zumindest in kalten Räumen nochmal gelagert wird, bevor er dann ausgeliefert wird, weil er auch eine Reifezeit braucht.
Genau. Und das ist jetzt tatsächlich ganz aktuell. Gerade oben steht Matthias, unser Konditormeister hier, der auch im Food Lab ab und an seine Projekte macht. Und der backt heute einen Stollen für nächste Woche unsere Fachbereichsweihnachtsfeier.
Guck an.
Und der macht den halt eben jetzt, dass der noch ein bisschen, dass er zumindest eine Woche noch lagern kann.
Noch ziehen kann.
Dass er noch ziehen kann, genau.
Ziehen kann.
Ja.
Müssen wir mal untersuchen, ob Kurkumi hier eine Rolle spielt, vielleicht auch. Also aus Umami Kurkumi wird, wo man also Abbauprodukte, Fettabbauprodukte, auch die Verknüpfung von Glutamat-Molekülen zu Dipeptiden, die dann nochmal mehr Mundgefühl und mehr intensivere Geschmacksnuancen bringen. Wobei ich bei den Backwaren vielleicht dann eher auch in Richtung Aroma gehen würde.
Ja.
Aber Produkte in Richtung Aroma, die dann sich nochmal vermehren oder so.
Mhm.
Ja, also bei Produkten sehen wir es, das ist das eine. Geschmackbekömmlichkeit spielt da eine große Rolle. Die Helferlein, Enzyme, Mikroorganismen.
Ja. Aber was ich auch noch sagen wollte, wenn wir an Käsereifung denken,
auch
der Prozess des Wasserverlustes über die Reifezeit, der dann nochmal die ganzen Aromen intensiver gestaltet, weil wir halt letztendlich weniger Wasser haben und mehr Trockenmasse, denke ich, ist sicherlich auch nochmal ein großer Faktor.
Ist ein Faktor. Wasserverlust und Trocknungsprozesse, die gar nicht so unbedingt jetzt in Abbauprodukte dann münden, sondern Aufkonzentrierung eigentlich darstellen, ja, ist beim Reifung auch nochmal so eine Sache.
Mhm.
Dry-Aged Beef.
Ja, ja.
Also wenn man also Steakfleisch dann abhängen lässt, ja, da verändert sich die Textur, aber vor allem Wasserverlust, ja. Mhm. Du hast am Ende viel weniger, was du dann verkaufen kannst, aber es ist auch viel höher konzentriert. Mhm. Und ob wirklich die Textur sich da verändert, Thomas Willigs hat da mal eine Untersuchung gemacht, also das ist gar nicht so bewiesen, sagen wir mal. Also, mhm, da stecken eher diese Trocknungsprozesse vielleicht, ja, drin, ja, dass die im überwiegend sozusagen dann vielleicht auch. Ich will noch in den Aspekt rein, dass es auf der einen Seite die Lebensmittel gibt, die reifen, wo also neuer Geschmack sich und Aroma sich bildet, bekömmlicher wird und so weiter. Aber auf der anderen Seite sind es ja auch die Konsumentinnen und Konsumenten,
die reifen.
Wir reifen auch. Und das ist meine Hoffnung, ja, dass also in die Richtung, dass du mehr Erfahrung kriegst. Also auch hier spielt Zeit eine Rolle. Und ich würde mal die Hypothese aufstellen, dass gereifte Menschen auch Reifung und Genuss besser bewerten können und mehr wertschätzen können und auch besser beschreiben können, weil sie einfach mehr Erfahrung und mehr Reife mitbringen. Und dass also gereifte Produkte auch für diese Konsumentengruppe vielleicht auch besonders interessant ist, weil sie da einfach diesen Zeit- und diesen Vergänglichkeitsfaktor, ja, in der Reifung drinsteckt, bei Produkten auch mehr wertschätzen kann.
Gerade um das zu illustrieren, auf der anderen Seite, ich habe ja zwei kleine Kinder zu Hause,
ja,
Stichwort Käse, Stinkekäse,
ja,
geht ja gar nicht. Bei uns geht nur Gouda.
Siehst du?
Es gibt andere Kinder, die essen jetzt schon Gorgonzola und Roquefort in dem Alter, wo ich mir denke, Wahnsinn, aber wäre bei uns nicht denkbar.
Ich würde auch sagen, es ist eher die Ausnahme, dass das Kinder so intensiv riechende Lebensmittel auch schon mögen, weil es tatsächlich auch uns herausfordert. Also die Komplexität von Lebensmitteln kann auch eine Heraus- oder Überforderung auch darstellen. Mhm. Wir hatten da schon, glaube ich, drüber gesprochen mit Sterneküche und wie manche Menschen auch überfordert sind von Komplexität,
ja,
von Gerichten auf dem Teller, die sich dann sehen sozusagen nach einfachen Strukturen, einfachen Geschmack in Anführungsstrichen, gar nicht so diese Vielfalt und lang anhaltenden Aromen und komplexen Eindrücke und so weiter. Da braucht es schon auch Erfahrung und Gewohnheit. Mhm. Also wenn Kleinkinder das schon von Anfang an mögen, ist das, glaube ich, eher die Ausnahme. Das wäre aber auch mal interessant zu gucken, ob das wirklich so ist.
Ja.
Ja, also das finde ich nochmal interessant, dass der Aspekt der Reifung der Konsumenten und der Menschen auch eine Rolle spielt, wie Genuss wahrgenommen wird.
Ja, verstehe ich, aber da würde ich auch die Einschränkung machen für Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen und die das interessiert.
Ja.
Ja, ja, oh, weil wir hatten ja auch letztens so die Diskussion, die Bubble, die Ernährungsbubble. Wir erzählen hier, wir sind ja direkt vielleicht mehr oder weniger im Epizentrum der Ernährungsbubble hier.
Ja.
Wir denken oft, dass es vielleicht gesellschaftlich so sein müsste, dass sich so viele damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, es sind doch vielleicht gar nicht so viele, wie wir denken. Und deswegen haben wir vielleicht auch die Aufgabe, auch mit diesem Medium, mit diesem Podcast, vielleicht auch Leuten, die mal zufällig auf uns stoßen oder so, mal Lust zu machen auf diese Reisen, die man mit Lebensmitteln erleben kann, ja, Genussmitteln.
Ja klar, ich meine, es hat was mit Bildung zu tun. Ernährung ist auch ein Auftrag der Bildung, dass wir uns mit Ernährung auseinandersetzen. Es müsste viel mehr über Ernährung gesprochen werden, über Genuss gesprochen werden, Wertschätzung, ja, von Lebensmitteln. Da sind wir wieder bei den Themen auch Lebensmittelabfallvermeidung, was viel damit zu tun hat, dass wir uns mehr damit auseinandersetzen, Nachhaltigkeit, die da eine große Rolle auch spielt. Aber, und jetzt kommen wir noch zum Punkt, auch es ist auch eine Luxusfrage und auch, ja, eine Frage des Geldbeutels.
Mhm.
Ob ich mir einen Champagner leisten kann, der nochmal 15 Jahre auf der Hefe gelegen hat, oder ob es der Prosecco ist, der relativ kurz und schnell und mit vielleicht einfacher Gärung oder gar keiner Gärung zusätzlich und mit Kohlensäure abgefüllt dann irgendwie auf den Tisch kommt. Auch das muss man mit berücksichtigen. Diese Zeit, die bei vielen Lebensmitteln dann für die Reifung genutzt wird, bedeutet auch, dass ich dann als Produzent investiere, viel Geld auch in die Zukunft dann auch weglege sozusagen. Ja. Nicht jeder Produzent macht das, dass er so lange Reifung zulässt, weil er sagt, naja, ob ich das nachher ausbezahlt bekomme, kann ja auch schief gehen.
Genau.
Reif oder verdorben sein am Ende. Und auch umgedrehterweise muss es auch Menschen geben, die dann viel Geld für ausgeben, dass sie sagen, okay, also so eine lang gereifte Käse, für den gebe ich auch nochmal deutlich mehr Geld aus.
Ja.
Ja, also das ist, wir haben viele, viele Aspekte, die jetzt mit reinkommen. Ich würde gerne mit dir noch was verkosten.
Ja, gerne.
Damit wir da, weil wenn wir über Reifung sprechen, dann ist es natürlich, liegt es nahe, dass wir tatsächlich wieder mal so eine Sensorik Klammer machen und einen kleinen Versuch durchführen. Ich habe uns Käse mitgebracht. Und zwar Parmesankäse, einmal 24 Monate gelagert und einmal 30 Monate gelagert.
Okay. Und was machen 6 Monate aus?
Was machen diese 6 Monate aus? Trauen wir uns zu, dass wir uns die sozusagen erschmecken oder nicht? Deshalb machen wir jetzt einen ganz kurzen Schnitt und probieren direkt jetzt gleich mal diese beiden Käsesorten.
Okay.
Wir haben uns jetzt hier professionell die Verkostung reichen lassen. Also wir sind in einer Blindverkostung für Parmesankäse gelandet und haben also den 24 Monate alten, den 30 Monate alten jetzt auf dem Teller vor uns liegen. Einmal die 547 und einmal die Nummer 216.
Also
und wissen
kodiert.
Beide nicht, was welcher Käse jetzt der 30 und welcher der 24er ist.
Ja. Man kann aber natürlich, jetzt sind wir hemdsärmlich in der Sensorik hier im Büro, wir sind hier nicht verblindet, was das Licht angeht. Also man sieht ja schon auch einen farblichen Unterschied schon mal. Man weiß jetzt noch nicht so genau, der eine ist heller, der andere ist ein bisschen dunkler, gelb.
Ja.
Da könnte man ja schon mal ein bisschen mutmaßen.
Na gut, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, hat hat einer von den beiden deutlich mehr von den Aminosäure-Kristallen mit drin. Also der ist gespickt mit Aminosäurekristallen. Der andere hat auch welche, die sind aber kleiner, feiner und seltener. Das ist die 547 bei mir. Der ist also nicht so viel mit Aminosäure Kristallen und der 216 hat deutlich mehr. Siehst du das auch so? Nee?
Nee. Ich würde sagen, bei mir ist andersrum.
Bei dir ist sogar andersrum.
Ja.
Da guckt mal einer an.
Je also der 547er ist der hellere bei dir auch?
Schwierig zu sehen. Er ist mehr grünlich-gelblich, finde ich. Und ja. Der 216 ist mehr gelblich-bräunlich-rötlich.
Ja, nee, dann passt zumindest farblich, sind wir da d'accord. Aber mit den Kristallen kann ich jetzt noch so nicht beurteilen.
Okay, aber beide duften. Ach, wahnsinnig toll. Ja. Okay, dann mal verkosten und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Da, also ich würde mich schon entscheiden können.
Von der Textur her allein schon?
Von der Länge des Geschmacks würde ich jetzt ausmachen. Textur ist, finde ich, sehr ähnlich. 216 ist mir ein bisschen weicher.
Ja.
Aber aufgrund dessen, dass ich diese optisch jetzt diese vielen Aminosäurekristalle habe und auch die 216 mir langanhaltender im Geschmack vorkommt, würde ich jetzt auf die 216 gehen mit 30 Monate. Was wäre bei deiner?
Dein Tipp? Also bei mir ist es eher so, dass die 216 bei mir am Anfang sehr viel Geschmack entwickelt, Umami und auch florale Noten und fruchtige Noten.
Ja.
Die 547 aber eher hinten, also da verschiebt sich der Geschmackshorizont auch mit fruchtigen und floralen Noten eher im hinteren Mundraum. Deswegen hätte ich jetzt sogar andersrum getippt.
Ah, okay, gut. Das also, dein Tipp ist, 547 ist 30 Monate. Ja. Und meiner ist 216 ist 30 Monate. So, und wir haben jetzt unten auf dem Teller für uns nicht sichtbar die Auflösung von Chloria draufgeschrieben bekommen. So, jetzt bin ich mal gespannt.
Der Chefsensoriker hat recht.
Der Chef, das heißt du.
Du hast 216 ist 30 Monate.
Ah, guck mal einer an. Aber der Unterschied ist ja, sagen wir mal, im direkten Vergleich ist da was an Unterschied. Wenn ich heute oder morgen den Käse vorgesetzt bekommen würde, hätte ich Schwierigkeiten zu sagen, da ist tatsächlich ein Unterschied.
Ja, und fairerweise müssen wir auch dazu sagen, es sind zwar unterschiedliche Hersteller.
Ja.
So, ne? Also insofern hinkt das hier auch die Vergleichbarkeit, wenn es der gleiche Hersteller wäre.
Aber geschützte Ursprungsbezeichnung, also rotes europäisches Siegel, das heißt also zumindest die Rohstoffe, auch die Milch kommt aus der Region.
Mhm.
Auch wenn es jetzt nicht derselbe Hersteller ist, so ist es nicht ganz Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sondern da kann man schon auch sagen, einer der Faktoren, die vielleicht den Unterschied ausmachen, könnte die Lagerzeit sein. Auch wenn jetzt ja, vielleicht auch im Prozess und in der Firma, dass so unterschiedlich gehandhabt wird irgendwie.
Aber interessant finde ich halt wirklich, wann macht man das mal so, dass man Parmesan so isst, ne? Finde ich wirklich diese fruchtigen Aromen, fast orangig, so, ne? In diese Zitrusnoten geht das bei mir irgendwie, ne? Gepaart mit dieser Salzigkeit ist schon.
Auch eine Säure, die da noch mit reinsticht, die einen diese Fruchtigkeit auch nochmal unterstreicht.
Ja.
Also bei uns wird häufiger mal Parmesan so gesnackt.
Mhm.
Ja, tatsächlich. Also und ich finde, der hat einen Snack-Charakter.
Mhm.
Ja.
Ja.
Wir haben noch was Zweites zum Probieren.
Mhm.
Ich habe noch mal in die Schatzkiste reingegriffen.
Aber wirklich, 20 Jahre in die Vergangenheit reisen wir gleich zusammen.
Mindestens, weil so lange wie das schon bei mir jetzt im Büro rumsteht. Okay. Kann es also sein, dass es jetzt also schon 25 Jahre. Aber 20 von den 25 Jahren hat also das, was wir jetzt auf dem Löffel haben, im Akazieneichenfass gelegen.
Mhm.
Eine Trockenbeerenauslese, die von der Firma Gölles zu einem Balsamico-Essig ausgebaut worden ist.
Gut. Dann?
Oh, wow. Mhm.
Wir hatten jetzt jeder nur wirklich einen kleinen Tropfen auf dem Löffel, ne?
Ja.
Aber da öffnet sich schon so eine komplexe Welt.
Ja. Ne? Also lange im Eichen oder hier im Akazienfass, also im Holzfass gelagerte Essig bringt einfach eine ganze Menge auch an Holzaromen mit. Süße, Säure, klar.
Komplexe Süße, finde ich. Wirklich, also die einen länger beschäftigt und auch im Nachgeschmack irgendwie immer noch mitschwingt.
Ja. Und die Kombination jetzt mit dem Geschmack noch im Käse mit dabei so weiter, ist ein Knaller, oder?
Ja, passt gut zusammen.
Ja, also da haben wir auch Food Pairing, was also super zusammenpasst. Hochwertige Essige sind einfach auch lecker, ja. Also
ja, und das hat ja auch von der Viskosität her, also von der Flüssigkeit gar nicht, Flüssigkeitsverhalten gar nicht mehr sowas mit einem Balsamico, den man so normal kauft im Supermarkt zu tun. Der ist ja wässrig eigentlich. Und dieser hier ist jetzt wirklich richtig dickflüssig, ne? Fast wie einreduziert wirkt der.
Ja, ist auch sozusagen eine Konzentration, allein schon im der Ausgangswein, mit dem man da arbeitet, Trockenbeerenauslese und dann die Essigmutter dazu und das dann zu einem Essig umzuarbeiten, das ist schon höchstes Niveau sozusagen von Konzentration an Aromen, die schon der Ausgangswein mitbringt, jetzt in den Essig übertragen werden und dann nochmal 20 Jahre in einem Akazienfass dann irgendwie das zu liegen. Mhm. Also das ist schon was ganz Besonderes jetzt, ja.
Ja.
Ja, freut mich, dass du das auch so siehst und auch so genießen kannst.
Richtig fein. So, Guido, jetzt wollte ich nochmal überleiten zu unserem nächsten Thema. Und zwar, du warst ja auch im Radiointerview nochmal zu Nicolas Appert.
Ja, im Zeitzeichen, einem Podcast des WDR 5, der täglich uns in die Geschichte hineinzieht sozusagen, die Zeitgeschichten. Die Folge war 50 Jahre, keine Ahnung, also die Konservendose. Die Konserven
lange wurden
gefeiert. Und Nicolas Appert vor allem. Der wurde jetzt nochmal gefeiert, dass er als Erfinder der Konserve, nicht unbedingt der Dose jetzt, hat mit Glas erstmal viel gearbeitet, aber egal. Also Nicolas Appert wurde da hervorgehoben und sein Lebenswerk, dass er sich da für die Konservendose und für das Konservieren von Lebensmitteln so herausgearbeitet hat, also so besonders geworden ist in seiner Biografie. Und das Schöne war, ja, ich wurde dazu interviewt und das war eine sehr spannende Zusammenarbeit mit dem WDR 5 gewesen und hat mir unglaublich Spaß gemacht, hat mit Lebensmittelsicherheit und am Ende auch mit dem zu tun, dass unsere nächste Folge.
Genau, weil als du mir das erzählt hast und gesagt hast, hey, können wir nicht was mit Konserven vielleicht so machen im Podcast, kam ich gleich auf die Idee, das zu vernetzen mit unserem Kollegen Jan Makurat, der Professor ist für humanitäre Hilfe und Resilienz hier im Fachbereich im Kompetenzzentrum humanitäre Hilfe und das Ganze zu vernetzen mit dem Thema auch Bevölkerungsschutz, Resilienz. Wie ist das zum Beispiel in Krisenfällen, die uns ja durchaus auch mal passieren können hier, ob es Überflutungen sind, Stromausfälle etc. Wie sind wir eigentlich aufgestellt als Bundesland? Wie ist jede Kommune aufgestellt und was können wir selber tun, um uns da resilient zu machen? Mhm. Und da war die Idee, ihn einfach mit in den Podcast einzuladen, weil er da am meisten Ahnung von hat.
Genau, das ist ein junger Kollege, der ganz neu ist, Nachfolger von Joachim Gardemann, einen ganz geschätzten Kollegen, der das humanitäre Zentrum aufgebaut hat. Jan hat das übernommen und es ist unglaublich, was da im Moment an Fahrt das aufnimmt, was an Aktualität das Ganze auch mit sich bringt. Und ja, was können wir zu Hause machen? Wie viel müssen wir denn einlagern an Lebensmitteln zu Hause, wenn wir den Empfehlungen sozusagen der Bundesregierung da folgen würden oder werden, auch eine ganz spannende Erkenntnis, glaube ich, ja.
Und dann haben wir uns überlegt, wir nennen die Folge die Eiserne Ration.
Ja.
Ja? Und da wirst du aber nochmal einführen in der Folge. Bleib gespannt, warum es Eiserne Ration heißt und was sich dahinter verbirgt.
Bis dann.
Bis dann.